Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Ravod im Studio. Schönen guten Abend. Feierstimmung im Norden Deutschlands. Nach Zweitligist Holstein Kiel steigt auch der FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga auf. Dazu gleich mehr und auch zu den Ergebnissen der Studie über Dopingpraxis und SED-Unrecht im DDR-Sport. Historikerin Jutta Braun hat sich durch Berge von Prozessakten gearbeitet. Und was sie dabei für Einzelheiten erfahren hat, das erzählt sie gleich hier im Interview. Fabian Hürzeler ist der jüngste Trainer des deutschen Profifußballs. Er hat die Kicker vom Kiez im Dezember 2022 übernommen. Da stand der FC St. Pauli auf Tabellenplatz 15. Und mit dem Sieg heute gegen den VfL Osnabrück ist der 6. Erstliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte perfekt. Thorsten Iffland.
Bitte kein Platzsturm. Das war der zugegeben ziemlich naive Wunsch der Verantwortlichen beim FC St. Pauli vor dem letzten Heimspiel der Saison. Man bräuchte den Rasen noch für die U23, hieß es. Dieser fromme Wunsch, spätestens um 15.21 Uhr vergessen.
Den meisten dieser 30.000, denen ist das herzlich egal. Und jetzt ist es soweit. Der FC St. Pauli ist aufgestiegen in die erste Liga. Das Spiel ist vorbei.
In diesem Moment ist der FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Vor dem Spiel gegen den VfL Osnabrück fehlte noch ein Punkt zur Rückkehr in die Bundesliga. Am Ende gibt es gleich drei, auch dank Doppeltorschütze Afo Leyan.
Unbelievable feeling. It's a special, special moment, special day.
Kein Halten mehr beim Schlusspfiff. Die Fans sichern sich ihr Stück vom Tornetz oder eben vom Aufstiegsrasen und sie lassen Fabian Hürzeler hochleben. Der Trainer des FC St. Pauli lässt sich minutenlang auf den Schultern der Fans durch das Stadion tragen.
Ich bin niemand, der jetzt gerne im Vordergrund ist, weil das, was die Mannschaft heute geleistet hat, dafür soll sie auch gebührend gefeiert werden. Und ich kann dann auch mal zum Feierbiss werden und ich glaube, das wird in den nächsten Tagen auch passieren.
Wenngleich die offizielle Aufstiegsparty erst für Pfingstmontag geplant ist. St. Paulis Präsident Oke Göttlich ist sofort im Partymodus, stimmt erst dieses Lied an. Und kann sich auch im Interview kurz davor einen kleinen Seitenhieb an den Stadtrivalen nicht verkneifen.
Übrigens herzlichen Glückwunsch an meine Kollegen in Kiel. Ich weiß, was es Wolle und Steffen bedeutet, aufgestiegen zu sein gestern. Und wirklich herzlichen Glückwunsch und auch an Louis Holtby und Fiete Arp, dass sie einen Verein gefunden haben, mit dem sie aufsteigen können.
Und dann ist Oke Göttlich trotz der Frotzeleien den Tränen plötzlich ganz nahe.
Ich bin so glücklich über diese ganze Arbeit und Energie, die der sportliche Bereich reingegeben hat und die Leute hier reingeben. Es ist für all euch da draußen, die immer auch noch mal eine andere Meinung haben, auch noch mal gegen ein paar Dinge sind, die in dieser Gesellschaft einfach scheiße laufen. Und Forza St. Pauli, danke.
Und der arg in Mitleidenschaft gezogene Rasen ist dann auch kein Thema mehr. Der FC St. Pauli ist nach 13 Jahren zurück in der Fußball-Bundesliga, hochverdient, vorzeitig und nach einem 3:1 gegen den VfL Osnabrück.
Ja, die Fans feiern wieder, spielt St. Pauli in der kommenden Saison eine Klasse höher als der Stadtrivale Hamburger Sportverein. Holstein Kiel liegt in der Tabelle vor dem letzten Spieltag zwar nur auf Platz 2 hinter St. Pauli, durfte aber nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf schon Samstagabend zuerst den Aufstieg bejubeln. Kiel ist der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein im Fußball-Oberhaus. Aber ist der Verein auch wirklich Bundesliga-tauglich? Marc Kramhöft mit der Antwort.
Der Verein und die Stadt als Eigentümerin planen einen Neubau. Von schätzungsweise 70 Millionen Euro Kosten sind laut Sportdezernent Gerwin Stöcken bisher 50 Millionen durch Stadt, Land und einen Investor gedeckt.
Dann müssen Kreditmittel aufgenommen werden. Da müssen wir sehen, was kann der Verein in der ersten und in der zweiten Liga refinanzieren, wie viel Pacht kann er zahlen, damit wir den Verein nicht überfordern.
Aktuell wird nach einem Unternehmen gesucht, das die Arbeiten durchführen wird. Die Hoffnung ist, dass ab dem Jahr 2026 Tribüne für Tribüne neu gebaut wird. Deutlich schneller als das Stadion hat sich die Mannschaft der Kieler entwickelt. Vor der Saison waren viele junge Spieler aus unteren Ligen gekommen. Sie sind zu einem eingeschworenen Haufen geworden. Aus dem Team und dessen Umfeld ist immer wieder zu hören, wie gut die Stimmung ist, zum Beispiel von Mittelfeldspieler Louis Holtby.
Das spricht für die Mannschaft, dass wir auch immer wieder Leistungsträger kompensiert haben, dass immer wieder Leute ausgefallen sind, wochenlang ausgefallen sind. Und immer wieder der Nächste dann die Chance genutzt hat.
Dieses Fundament, möglicherweise ergänzt durch den einen oder anderen Spieler mit Bundesliga-Erfahrung, es würde an den ersten FC Heidenheim erinnern und im deutschen Oberhaus sicherlich nicht chancenlos sein. Der Geschäftsführer Sport, Carsten Wehlmann, betont, dass der Verein an seiner Linie mit jungen Spielern und einer funktionierenden Hierarchie grundsätzlich festhalten will.
Es wird so sein, dass wir über das Kollektiv kommen müssen, auch durch die mannschaftliche Geschlossenheit, den Teamgeist auch. Das wird auch weiterhin so sein. Und deswegen ist es wichtig, wenn man was macht, dass es auch in die Gruppe reinpasst. Natürlich muss eine gewisse Qualität vorhanden sein. Das hat in der Vergangenheit hervorragend hier funktioniert. Und das werden wir probieren, auch in der Zukunft genauso weiterzugestalten.
Eintracht Braunschweig hat sich im Duell mit dem direkten Konkurrenten SVW in Wiesbaden den vorzeitigen Klassenerhalt in der zweiten Fußball-Bundesliga gesichert. Mit dem Sieg über die Hessen bewahrte die Eintracht auch den ersten FC Kaiserslautern vor dem Abstieg. Robert Witt mit Einzelheiten.
Und am Ende der Platzsturm im Eintrachtstadion. Braunschweig sichert sich mit dem 1:0 Heimerfolg ein weiteres Jahr Zweitliga-Zugehörigkeit. Es war ein spannendes Duell, in dem zunächst die Niedersachsen das stärkere Team waren. Helgason erzielte nach zahlreichen guten Tormöglichkeiten den erlösenden Treffer aus Braunschweigs Sicht und danach musste gezittert werden. Wiesbaden in Hälfte 2 die dominierende Mannschaft im Eintrachtstadion. Aber dieses Braunschweiger Team hat unter Daniel Scherning eines gelernt: verteidigen. Und so brachten die Hausherren den Vorsprung über die Zeit und sind einen Spieltag vor Saisonabschluss gerettet. Ein Szenario, mit dem man im November als abgeschlagener Tabellenletzter nicht rechnen konnte.
Die Partie hat Kräfte gekostet, muss Braunschweigs Torhüter Torben Hoffmann unumwunden zugeben.
Wir sind alle völlig stehend K.O. Wir haben so viel Körner gelassen die Saison, aber haben seit diesem Trainerwechsel nie irgendwie aufgehört, an uns zu glauben. Und dass wir das heute einen Tag vorher schaffen, ist unbeschreiblich. Ich weiß, wie gesagt, nicht wohin mit meinen Emotionen, mit meinen Worten. Ich bin so unfassbar stolz auf den Trainer, auf die Mannschaft. Da hat jeder wirklich alles dagelassen, was irgendwie in ihm steckt. Jeden Kraftkorn, alles.
Wien Wiesbaden dagegen muss weiter um den Klassenerhalt bangen. Der Aufsteiger liegt nach wie vor auf Relegationsplatz 16 und hat nur einen Punkt Vorsprung auf Hansa Rostock. Wien spielt am letzten Spieltag gegen den FC St. Pauli. Rostock empfängt den SC Paderborn. Direkt retten können sich die Hessen nicht mehr. Nach 7 Spielen in Folge ist die Erfolgsserie beim Karlsruher SC gerissen. Hannover 96 trübte mit dem Erfolg beim KSC den Heimabschied des Ex-Nationalspielers Lars Stindl und von KSC-Kapitän Jerome Gondorf, die beide ihre Karriere nach dem letzten Spieltag am kommenden Wochenende ganz beenden. Ann-Kathrin Rose mit Momentaufnahmen.
In den Farben getrennt, im Name vereint. Das war das Motto der gut 2000 mitgereisten Fans aus Hannover, die ihren ehemaligen Kapitän Lars Stindl in seinem letzten Heimspiel für die Karlsruher feierten. Ein Abschiedsgeschenk aber gab es von den Gästen aus Niedersachsen nicht. Vogelsammer traf in der 20. Minute zur Führung. Zwar traf Paul Nebel zum zwischenzeitlichen Ausgleich, Marcel Halstenberg aber sorgte mit seinem Treffer für das 2:1. Damit ist Hannover 96 das erste Team, das den KSC im Wildpark in diesem Jahr besiegt.
Abschied in Karlsruhe, ein weiteres letztes Spiel noch, dann ist für Lars Stindl komplett Schluss beim KSC. Das berührt den Ex-Nationalspieler.
Das ist eine schöne Resonanz, die ich da bekommen habe. Und dann natürlich in der Kurve, wo man früher selber mal vielleicht stand und Spiele begutachtet hat, beim KSC damals im alten Wildpark, dann so einen Applaus zu bekommen, ja, das macht schon was mit jemandem.
Und damit springen wir ins Fußball-Oberhaus in der ersten Bundesliga, wo sich Darmstadt 98 gar nicht mehr gegen die TSG 1899 Hoffenheim aufraffen konnte. Schon nach der ersten Halbzeit hatte der bereits als Absteiger feststehende Sportverein eine Handvoll Treffer kassiert. Einer kam dann noch dazu und am Ende ordnet Philipp Hofmeister das 0:6 so ein.
Während die TSG Hoffenheim mehr denn je vom Europapokal träumt, geriet das vorerst letzte Bundesliga-Heimspiel für Darmstadt 98 zu einem handfesten Debakel. Mit etwas mehr Konsequenz hätten die Gäste aus Hoffenheim sogar noch etwas mehr für die Tordifferenz tun können. Auch so konnte sich das halbe Dutzend aber mehr als sehen lassen. Bebu und Bayer trafen jeweils doppelt. Kader Zabek und Kabak machten den Hoffenheimer Kantersieg perfekt. Die TSG kann als Tabellensiebter die Europapokalteilnahme am letzten Spieltag jetzt aus eigener Kraft perfekt machen. Der Gegner heißt dann allerdings FC Bayern München. Absteiger Darmstadt präsentierte sich im vorerst letzten Bundesliga-Duell am Böllenfalltor einmal mehr nicht konkurrenzfähig.
Dass die Hoffenheimer noch um ihre Chance auf eine Europapokalqualifikation kämpften, das war deutlich erkennbar. Nachher spielt der neue Meister aus Leverkusen dann noch zum Abschluss dieses vorletzten Spieltags beim VfL Bochum. Und in der aktuellen Partie zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg steht es aktuell 2:0. Wir sind schon in der 91. Minute. Die Eindrücke nachher vom Spiel gibt's gleich hier nach Abpfiff. Eigentlich sollte man im Jahr 2024 meinen, dass eine andere sexuelle Veranlagung als die Heterosexualität kein Problem in der Öffentlichkeit hierzulande darstelle. Doch noch immer werden Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur LGBTQI-Plus-Community angefeindet. Gerade im Männerfußball ist offenbar das maskuline Rollenbild so dominant, dass sich immer noch kein aktiver schwuler Profifußballer offen zu seiner Sexualität bekannt hat. Am 17. Mai, also kommenden Freitag, wollen sich jetzt aber offenbar einige Profis trauen, ein großes Gruppen-Coming-out zu veranstalten. Ob es dazu kommt, bleibt abzuwarten, aber Fakt ist, als sich 2001 der erste offiziell schwul-lesbische Fußball-Fanclub gründete, die Hertha Jungs, war die Resonanz positiv. Das war nicht immer so, erinnert sich Tommy Wheeler und zeichnet die weitere Entwicklung nach.
Gladbach-Fans diffamieren Anhänger des 1. FC Köln bei einem Bundesligaspiel. Leider sind homophobe Gesänge und queerfeindliche Sprüche auch heute noch in deutschen Stadien zu hören. Immerhin, längst nicht mehr so häufig wie in den 80er und 90er Jahren, als sich Worte wie Schwuchtel oder schwule Sau für gegnerische Fans, Spieler oder den Schiedsrichter ziemlich oft gehört habe, wenn ich im Stadion war. Auch Annika, der zweite Vorsitzende der Hertha-Jungs, hat solche Erfahrungen gemacht.
Klar hat man im Stadion queerfeindliche Sprüche hinter einem, wo man dann auch mal was sagt. Aber eigentlich ist es relativ ruhig im Stadion.
Annika ist seit 2019 bei den Hertha-Jungs. Er kam dazu, um Kontaktpersonen kennenzulernen und sich selbst zu finden.
Wenn ich Annika jetzt so rechts neben mir sehe, kann ich nur sagen, dafür hat sich die ganze Arbeit schon gelohnt. Er hat sich eröffnet, er geht seinen Weg und dafür hat sich alles schon gelohnt, was wir gemacht haben bisher.
Uwe ist seit 2017 der erste Vorsitzende der Hertha-Jungs. Er trat die Nachfolge von Gerd Eiserbeck an, der vor 7 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam. Eiserbeck war ein sehr aktives Mitglied der Hertha-Jungs und animierte diese, ein Banner bei den Heimspielen im Berliner Olympiastadion aufzuhängen. Ein 12 Meter langes Tuch mit der Aufschrift »Fußball ist alles, auch schwul«, befestigte der Fanclub auf der Gegentribüne. Auch mit anderen Slogans wie »Schwule Fans sind härter als man denkt« machten die Hertha-Jungs auf sich aufmerksam. Heute sind sie einer von über 800 Fanclubs des Zweitligisten.
Bei uns sind selbstverständlich alle willkommen. Egal ob cis, trans, hetero, bi, schwul, lesbisch, es können alle zu uns kommen.
Als sich die Hertha-Jungs 2001 als Fanclub gründeten, war dies ein Novum im deutschen Fußball. Seitdem hat sich einiges getan.
Fast jeder Bundesligist, Zweitligist hat mittlerweile einen schwul-lesbischen Fanclub. Ja, klar gab es einen Ausschuss und wurden auch mal gefragt, was habt ihr gemacht, wie ist das bei euch entstanden? Ja, und dann kannte man ja auch mal andere Fans, dann kamen dann Bremer wieder auf uns zu, die Bremer kannten wieder irgendwelche Schalker und wieder irgendwelche Hamburger, also sozusagen, ja, hat man sich eben ausgetauscht und irgendwann ist ja auch dieses Queer-Football Netzwerk entstanden.
2006 war dies, als zur Weltmeisterschaft Fans aus Berlin, Stuttgart und Dortmund das Netzwerk ins Leben riefen. Inzwischen haben einige Vereine sogar schon 2 Queer-Fanclubs. Die Verantwortlichen von Hertha BSC reagierten von Anfang an offen auf die Hertha-Jungs und registrierten diese 2002 offiziell als Fanclub des Vereins. Dieses freundschaftliche Miteinander ist bis heute so geblieben.
Beim schwul-lesbischen Stadtfest zum Beispiel oder dem Mottstraßenfest, wie man es auch nennt, haben wir immer so einen Merchandising-Anhänger, wo wir dann auch von Hertha ein bisschen Merchandise bekommen und wir uns auf dem Stadtfest halt repräsentieren können. Und oftmals kommen auch welche von Hertha aus dem Präsidium oder einer aus der Geschäftsführung war auch mal zu Besuch.
In ihren Hochzeiten hatten die Hertha-Jungs mal um die 30 Mitglieder. Heute sind es etwa 10. Damit sind sie ein relativ kleiner Fanclub von Hertha BSC. Das liegt möglicherweise auch daran, dass es für queere Fußballfans immer noch nicht selbstverständlich ist, sich so wie sie sind in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Es ist aber halt das Typische, dass schwul als schwach dargestellt wird. Und es ist nun mal im Männerfußball, dass es halt als Beleidigung kommt, schwul. Und es gibt aber mittlerweile auch in der Ostkurve Lager, die sich halt umdrehen und dagegen was sagen und dann auch diskutieren. Und dann ist eigentlich bei den Personen in die Richtung Ruhe.
Trotz der Tatsache, dass es Diskriminierungen dieser Art teilweise immer noch gibt, haben es die Hertha-Jungs mit ihren Initiativen geschafft, dass sie hierzulande mittlerweile deutlich weniger Probleme beim Stadionbesuch haben als noch bei der Gründung des Fanclubs vor mehr als 20 Jahren, betont Uwe.
Es ist einiges besser geworden, aber nicht alles. Dass man offener damit umgehen kann, sag mal, sich nicht so verstecken muss, so wie früher. Man kann nur sagen, wenn man nochmal auswärts fährt mit den Fanclubs, okay, wenn die irgendwann mitkriegen, ups, wir sind die Hertha-Jungs, ja, sind wir akzeptiert.
Stellvertretend für alle queeren Fußballfans hat Annika für die Zukunft einen Wunsch.
Ich hoffe einfach, dass es irgendwann der Tag gekommen ist, und so ist auch meine Auffassung, dass es einfach egal ist, wer wen liebt, und es uns auch egal sein muss, wer ein Coming-out haben möchte und wer nicht. Es ist nicht unsere Entscheidung und wir sollten auch nicht so viel Druck aufbauen.
Tommy Wheeler war für uns bei den Hertha Jungs dem ersten offiziell schwul-lesbischen Fußball-Fanclub. Und unterdessen ist die Partie zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg abgepfiffen worden. 2:0 gewinnen die Münchner. Alles weitere dazu von Edgar Endres.
Beim Abschied von Thomas Tuchel in der Arena gibt es einen ungefährdeten Sieg für den FC Bayern München. Nach 13 Minuten war im Prinzip schon alles durch. Lovro Zvonarek, erstmals in der Startformation der 19-jährige Kroate, in der 4. Minute mit einem Flachschuss zum 1:0. 9 Minuten später Leon Goretzka mit einem schön getimten Schuss aus 14 Metern oben rechts in den Winkel. Und damit waren die Bayern 2:0 vorne. Der VfL Wolfsburg kam nie rein in die Partie, obwohl die Bayern ja extrem ersatzgeschwächt waren. Mit vielen jungen Leuten heute auf dem Platz. Zwei gaben sogar ihr Debüt. Am Ende noch mit Jonathan Asp-Jensen und Matteo Perez-Lindolf. Und auch Manuel Neuer wurde in seinem 500. Bundesligaspiel von Tuchel ausgewechselt für ihn. Daniel Perez in die Partie rein. Die Bayern erledigen ihre Hausaufgaben und sind damit wieder am VfB Stuttgart vorbeigezogen.
Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine fordert auch im Sport immer mehr Opfer. Mittlerweile sind allein auf ukrainischer Seite über 450 Sportlerinnen und Sportler gestorben. Über 500 Sportstätten wurden zerstört. Deutsche Aufbauhilfe geht auch in Sachen Sport in die Ukraine, aber der Aufbau läuft langsam. Davon konnte sich mein Kollege Martin Gerner überzeugen, als er vor wenigen Tagen in Tscherniew war. Biathlon-Fans sagt dieser Name sicherlich etwas. Tscherniew ist, oder besser gesagt war, eines der wichtigsten ukrainischen Trainingszentren für den nordischen Skisport, vor allem für Biathlon. Zahlreiche Olympioniken und Athleten sind dort auf Weltniveau gebracht worden. Martin Gerner fasst in seiner Reportage zusammen, wie er den Ort jetzt vorgefunden hat und was sich über die deutschen Hilfsanstrengungen für Tscherniew sagen lässt.
Паршуков Віталій Серафимович.
He's the director of the school which prepares young Olympic team.
Паршуков Віталій Серафимович trägt Baseballcap, darunter leicht angegrautes Haar, blauer Anorak. Er steht in der Tür einer Containerunterkunft, wie sie typisch ist für vom Krieg entwurzelte Menschen. Ein Dutzend Containerunterkünfte stehen hier am Stadtrand von Tscherniew. Auf der anderen Straßenseite die ausgebrannte Ruine des ukrainischen Biathlon-Nachwuchszentrums. Im Februar, März 22 wurde die ganze Anlage zerstört. Das ukrainische Militär hatte den Biathlon-Stützpunkt übernommen, um Tscherniew zu verteidigen. Die Stadt war eingekesselt. Das russische Militär bombardierte aus der Luft und traf dabei das Biathlon-Zentrum mit voller Wucht. Einen Monat dauert die Einkesselung von Tscherniew. Die Stadt entgeht am Ende knapp der Besatzung. Die Erinnerung an den Alarm ist noch frisch. Alle liefen sie damals in Schutzkeller. Junge Sportler, Trainer, Anwohner. Das Leistungszentrum hatte ideale Bedingungen für den Biathlon-Nachwuchs mit Nachtbeleuchtung, um auf alle Wetter- und Wettbewerbsbedingungen hin zu trainieren. Barschukow öffnet einen Wandschrank, darin sind Stöcke und Skiroller für Sommertraining. Nur wenige Sportgewehre sind intakt geblieben nach den Angriffen. Mehr als 2 Jahre nachdem der fast 100 Meter lange zweistöckige Hauptbau bombardiert wurde, liegt die ausgebrannte Ruine verkohlt, trostlos vor unseren Füßen. Die neuen Wohncontainer sind spartanisch. Jeweils ein Etagenbett, ein Wandschrank, Kleiderbügel. Alles funktional. In den Containerzimmern leben zurzeit Nachwuchssportler und Trainer. Man kann hier duschen, sich umkleiden. Ein Teil der Trainingsanlagen stellen wir gerade langsam wieder her. Ich habe eben mit meinem Auto Zement dran geschafft, damit es bei den Reparaturen schneller geht. Ein älteres Paar kommt durch die Tür. Binnenflüchtlinge, die ihr Haus verloren haben und jetzt neben Sportlern in den Containern wohnen. Auf einmal wird Barschukow persönlich. Mein eigenes Haus wurde getroffen im Februar 22. Die Rakete landete direkt im Innenhof und zerstörte einen Teil des Hauses. Meine Frau, die Kinder waren direkt in der Nähe der Explosion. Sie haben im Keller überlebt. Das waren schwere Tage. Man war sich nicht sicher, ob man am nächsten Morgen lebendig aufwacht. Raketenalarm gibt es auch heute noch unverändert in Tscherniw. Zuletzt tötete ein russischer Raketenangriff am 17. April 13 Menschen. Wohnhäuser wurden zerstört, ein Teil der Uni getroffen. Er sei dankbar für die Spenden aus Deutschland, betont er. Ein Name fällt dabei mehrfach, Jens Steinigen. Der erfolgreiche Biathlet, Staffel-Olympiasieger von Albertville 1992, hat mehrfach Hilfe nach Tscherniw geschickt mit dem Verein Athletes for Ukraine, der sich im Frühjahr vor 2 Jahren gründete. Als ich Jens Steinigen in seiner Rechtsanwaltskanzlei in Traunstein erreiche, erzählt er von einer spontanen Welle der Solidarität im März 2022, der sich viele frühere Topathleten und Trainer anschlossen, darunter Frank Luck oder Wolfgang Pichler, aber auch Rodler, Felix Loch, Boxer Sven Ottke. 37.000 Euro Spenden sammelt der Verein im ersten Anlauf für das Biathlonzentrum in Tscherniw.
Wir haben dann halt geschaut, dass ein neues Sprunggerät angeschafft werden kann, dass die Kinder neue Langlaufschuhe und Ski abbekommen, dass sie Langlaufstöcke wieder bekommen. Wir haben Ferngläser fürs Biathlon-Schießen besorgt. In unserem Lager stehen Radhelme für das Skirollertraining, was wir noch im Mai oder Juni rüberliefern werden. Die Kinder hatten, glaube ich, große Freude an den Sachen, die sie bekommen haben von uns, konnten wieder trainieren.
Ein schneller Wiederaufbau des Leistungszentrums in Tscherniw ist ein Wunschtraum, weiß auch Steinigen. Wichtiger sei, dass ukrainische Nachwuchssportler im dritten Kriegsjahr den Anschluss an Europa nicht verpassten.
Und da muss man einfach sagen, 450 tote Sportler und Trainer inzwischen. Mit dem ukrainischen Gewichtheber sind es jetzt 456 gewesen, die ihr Leben jetzt verloren haben an Sportlern und Trainern. Da geht natürlich total viel Know-how verloren. 516 zerstörte Sportstätten. Das ist eben auch ein Ziel von uns, dass man schaut, dass man irgendwie den ukrainischen Nachwuchs mit unterstützt, die eben wenigstens ein bisschen noch dann auch in ein paar Jahren noch eine Rolle spielen international.
Russische Sportler, so Steinigen, hätten es in dem Krieg materiell bislang viel leichter. Dort könnten Sportler weiter trainieren und auch das IOC überlege, neutrale Athleten weiterhin zuzulassen.
Haha, neutrale Athleten in Russland gibt's im Grunde genommen nicht. Da sind alle beim Staat angestellt. Da kann man vielleicht über einen Tennisspieler oder einen Fußballprofi reden, aber alle anderen Sportarten sind mehr oder minder vom Staat finanziert. Das scheint das IOC nicht zu stören.
Steinigen selbst hat nie ein Blatt vor den Mund genommen. Seine Biathlon-Karriere erlitt in der DDR deshalb frühzeitig einen Knick. Er war über Jahre eng befreundet mit den russischen Biathleten Alexander Popow und Sergei Tschepikow, die heute den russischen Angriffskrieg unterstützen.
Ich hatte zum Beispiel mit Sergei Tschepikow, der 1992 Schlussläufer war gegen Fritz Fischer, mit dem hatte ich jetzt zum Beispiel im Februar 2022 noch Kontakt. Der ist Abgeordneter in der Duma und ich habe ihm dann schon ganz deutlich meine Meinung gesagt. Dann hat er mich blockiert. Ja, unter anderem, dass die Ukraine voller Nazis ist und man jetzt die Ukraine befreien muss und dass die Ukraine da vernichtet werden muss, die Regierung und alles, solche Geschichten halt.
Athletes for Ukraine haben ukrainische Nachwuchsbiathleten für den Juli nach Ruhpolding eingeladen zu einem einwöchigen Trainingslager. Die Hilfe läuft weiter.
Allein letztes Jahr haben wir ungefähr 120 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine geliefert. Wir haben in der Ukraine drüben 2 Fahrzeuge laufen, mit der hinter der Front Hilfsgüter an Bedürftige verteilt werden. Es wird jetzt den Sport nicht so brutal viel weiterbringen, aber es ist wieder ein Funken Hoffnung, den wir geben können. Dass sie eben sehen, sie werden nicht alleingelassen und wir denken nach wie vor an sie.
Martin Gerner hat sich in der Ukraine das zerstörte Biathlon-Leistungszentrum in Tscherniew angesehen und Zuversicht trotz Krieg aufgefunden. Der WM-Start in Tschechien verläuft für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft eher erwartungsgemäß. Ein Sieg zum Auftakt gegen die Slowakei, dann der Dämpfer gegen die mit 20 NHL-Profis agierenden US-Amerikaner. Womit Coach Harold Kreis aber nicht so gut leben kann, sind die akuten Personalsorgen, bevor es im nächsten Spiel morgen dann gegen Schweden geht. Burkhard Hupe.
Es ist schon seine 12. Weltmeisterschaft und Moritz Müller hat Tage wie diese schon oft erlebt. Diese Tage danach, wenn die Beine noch schmerzen und der Kopf einfach nicht zur Ruhe kommt. Tage nach deutlichen deutschen Niederlagen bei großen Turnieren.
Ich meine, wir haben es oft genug thematisiert, dass es ein Turnier ist, in dem viele Spiele gespielt werden und da darf man jetzt nicht im Kopf noch im Spiel gestern sein. Wir haben es uns angeschaut, wir wissen, was wir besser machen wollen. Und jetzt gilt es, wie gesagt, die Seite umzudrehen und morgen noch anzugreifen.
6 Gegentore gegen die USA, 4 Gegentore gegen die Slowakei. Und trotzdem waren die beiden deutschen Torhüter jeweils die besten Spieler. Hinten drückt also der Schuh. Nicht ganz unerwartet. Moritz Müller hofft deshalb auf einen schnellen Lerneffekt.
Ja, ich glaube schon, dass wir lernen müssen, als Mannschaft geduldiger defensiv zu spielen. Ich glaube, wir wollen manchmal dann zu schnell zu viel. Gehen zu schnell nach vorn, anstatt einfach zu sagen, okay, wir spielen die Situation jetzt zu Ende. Da sind wir manchmal vielleicht schon im Gedanken so ein bisschen nach vorne gewesen. Aber es war, denke ich, eine gute Lektion zum richtigen Zeitpunkt.
Der Bundestrainer Harry Kreis ist bei seiner Analyse zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Das Spiel gegen die USA ist für ihn jedoch nur noch ein alter Kaugummi.
Ja, Stimmung ist gut. Eine gute Eigenschaft von Eishockeyspielern ist, dass die sehr schnell vergessen, was war. Wir haben es aufgearbeitet. Kurze Videobesprechung vor dem Training, wo wir die Punkte aufgezählt haben. Ein paar Themen angesprochen, das haben wir heute dann gesagt. Es ist vorbei, jetzt schauen wir vorwärts.
Immerhin, es gibt vor dem Spiel gegen Schweden durchaus Gründe für etwas Zuversicht. Die 3 Verletzten sind zurück im Training. Mit Lukas Reichel könnte außerdem ein neuer Spieler zum Einsatz kommen. Ein schneller Stürmer mit Berliner Stallgeruch und Profierfahrung beim Traditionsclub in Chicago.
Ich meine, ich will einfach nur Spiele gewinnen und ein gutes Turnier spielen mit den Jungs und Spaß haben. Und wenn man Spaß hat, muss man auch gewinnen. Deswegen versuche ich mein Bestes.
Und vielleicht hilft diese stark vereinfachte Sicht auf die manchmal komplexen Sachverhalte beim Eishockey tatsächlich, die eine oder andere Blockade zu lösen, in den Beinen und in den Köpfen.
Für Medien und Experten steht Sloweniens Radsportstar Tadej Pogacar irgendwie schon als Gesamtsieger beim Giro d'Italia fest. Für etwas Spannung sorgt er nur noch, wer die jeweilige Tagesetappe dieses Radrennens für sich entscheiden kann. Und da setzte sich hauchdünn ein 22-jähriger Niederländer durch. Im Ziel in Neapel erwartet von Holger Gersker.
Wie schon im vergangenen Jahr gibt es nicht den einen Sprinter, der den Giro dominiert. Jeder Massensprint ist anders. Diesmal war der junge Niederländer Olaf Koy der schnellste. Auf den letzten Metern überholte der Debütant bei einer großen Landesrundfahrt noch den Italiener Jonathan Milan. Der ehemalige Eisschnellläufer feierte damit den größten Erfolg seiner Karriere. Aber er hatte auch Glück, dass es für die Sprinter überhaupt um den Tagessieg ging. Denn der letzte Ausreißer auf den hügeligen Küstenstraßen rund um Neapel wurde erst 15 Meter vor dem Ziel eingeholt. Es war der Ecuadorianer Jonathan Narváez, der immerhin schon einen Etappensieg in der Tasche hat. Die deutschen Sprinter spielten diesmal keine Hauptrolle, aber Max Kanter wurde immerhin Zehnter. Tadej Pogacar nimmt seine führende Position in der Gesamtwertung mit fast 3 Minuten Vorsprung mit in den ersten Ruhetag.
Die Korbjäger aus Crailsheim sind nach den Tigers Tübingen 2. Absteiger aus der Basketball-Bundesliga. Die ebenfalls bis zum Schluss gefährdeten Rostocker und Heidelberger sind dagegen gerettet. Im Fernduell um den letzten Platz für die Play-Ins setzte sich Hamburg gegen die Bamberg Baskets durch. Bamberg ist damit zum 2. Mal nacheinander nicht in den Playoffs dabei. Schon vor dem 34. Spieltag stand fest, dass Alba Berlin hinter den Bayern 2. werden würde. Auch Europapokalsieger Niners Chemnitz hatte den 3. Tabellenplatz längst abgesichert. Die übrigen direkten Viertelfinaltickets gingen an Titelverteidiger Ulm, Würzburg und Vechta. Seit dem Jahr 2016 arbeiten der Landessportbund Thüringen und die Thüringer Staatskanzlei zusammen, um gemeinsam Dopinggeschädigten im Leistungssport der ehemaligen DDR zu helfen und deren Leidensweg auch nach 1990 aufzugreifen. Ein wichtiger Pfeiler dieser Kooperation ist die Förderung der Studie zum Thema Dopingpraxis und SED-Unrecht im DDR-Sport, die auch durch den Deutschen Olympischen Sportbund unterstützt wird. In den nächsten Tagen werden die Ergebnisse dieser Studie nun durch Jutta Braun und René Wiese vom Zentrum Deutsche Sportgeschichte Berlin-Brandenburg publiziert und vorgestellt. Und das Bemerkenswerte dabei ist die neue Quellengrundlage. Die Akten der Dopingprozesse in den 1990er Jahre besitzen historisch ein Alleinstellungsmerkmal, da erstmals und einmalig ein diktatorisch strukturiertes Dopingsystem juristisch aufgearbeitet wurde. Für diese Studie wurden die Akten der Prozesse erstmals systematisch ausgewertet und bevor die Ergebnisse am Mittwoch öffentlich vorgestellt werden, hatte ich bereits vorab Gelegenheit, Jutta Braun, die zugleich auch Historikerin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung ist, zu fragen, welche neuen Erkenntnisse sie denn gewonnen hat.
Also das Schöne an der neuen Quellengrundlage ist, dass man das Dopinggeschehen nochmal direkt gespiegelt bekommt durch die Aussagen der Sportlerinnen und Sportler, aber eben auch der Verantwortungsträger, also der Ärzte, Trainer und Funktionäre. Und das Gute ist, dass die ZERF, also die Zentrale Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität, damals den Ermittlungsradius sehr weit gezogen hat. Das heißt, sie haben auch viele Zeugen befragt, viele, die man als Mitwisser und Bystander sozusagen bezeichnen kann, in verschiedenen Gesellschaftsbereichen. Und dadurch öffnet sich einfach nochmal die historische Perspektive.
Welche Aussagen darin haben selbst Sie denn als Expertin noch überrascht oder vielleicht sogar auch schockiert? Was haben die Beteiligten gesagt?
Also mich haben zunächst mal die Aussagen der Sportlerinnen und Sportler sehr beeindruckt, von denen nämlich ein Großteil sehr aufrichtig einräumt, gedopt zu haben und das auch gewusst zu haben. Also Sätze wie, ich habe die Mittel genommen, denn ich wollte ja gewinnen. Solche Aussagen haben nur häufig den Schönheitsfehler, dass hier etwa eine Sportlerin in der Vernehmung rückblickend über ihr eigenes 15- oder 16-jähriges Ich spricht. Und es ist natürlich eine große Frage, beziehungsweise ich würde es in Abrede stellen, dass man bei Minderjährigen von freiwilligem Doping sprechen kann. Andere Sportler sagen aber auch, ich hatte Angst, die Kinder- und Jugendsportschule verlassen zu müssen, wenn ich die Tabletten nicht genommen hätte. Also Ehrgeiz und Angst saßen da sehr, sehr eng beieinander. Und interessant wird es dann aber im Spannungsfeld zu den Aussagen der Verantwortungsträger. Denn es ist ein Merkmal der Aussagen vor Gericht, wie schwer es den Verantwortungsträgern gefallen ist, überhaupt ihr eigenes Handeln zu rechtfertigen. Und man kann eine Sache sehr, sehr gut nachvollziehen, nämlich wie sich die einzelnen Funktionsgruppen wechselseitig die Verantwortung zuschieben. Also wir sprechen über Funktionäre, über Trainer und über Ärzte. Die Funktionäre des Deutschen Turn- und Sportbundes, die verantwortlich waren, sagen, man habe offenbar zu sehr den Sportmedizinern vertraut, die Nebenwirkungen runtergespielt hätten. Die Sportmediziner machen für die Eskalation des Dopings die Trainer verantwortlich, die immer auf rabiate Weise unablässig die Erhöhung der Dosierung verlangt hätten, auch um Prämien einzustreichen. Und dafür gibt es auch viele Beispiele. Ein Verbandsarzt zeichnet sich selbst als Erfüllungsgehilfe. Das ist natürlich auch ein etwas problematisches Selbstverständnis als Mediziner. Also die Verantwortung wird immer weitergereicht. Einig sind sich alle eigentlich nur in einer Hinsicht, indem sie als Hauptschuldigen die politischen Umstände dingfest machen, was in gewisser Hinsicht ja sogar stimmt, weil alle haben natürlich innerhalb einer Diktatur agiert. Aber das Interessante ist, dass die Funktionsträger eben angeben, unter dem Zwang eines politischen Drucks gehandelt zu haben, unter dem Zwang eines Leistungsauftrags. Und manche geben auch zu, aus Angst vor dem Verlust von Privilegien oder Positionen. Und da frage ich mich natürlich, ist denn die einzige Person, die völlig freiwillig gehandelt hat, das 15-jährige Mädchen am Beckenrand, das Tabletten geschluckt hat? Sie merken schon, der Umgang mit diesen Aussagen vor Gericht ist heikel, denn es werden viele Entlastungsnarrative bedient, die teilweise dann ja auch öffentlich gemacht wurden. Und es ist ganz wichtig, das zu hinterfragen.
hinterfragen insofern auch, weil Ihnen ja jetzt deutlich wird, welche Strukturen sich da herauskristallisiert haben und beispielsweise nicht nur die Frage nach den Verantwortungsträgern zutage kommt, sondern eben auch Komplizenschaften deutlich werden, auch wenn jeder versucht, die Verantwortung von sich zu weisen. Aber Fakt ist doch auch, dass bis runter in die Kinder- und Jugendschulen und nicht nur im Leistungsbereich gedopt wurde, also eben nicht nur nach staatlicher Vorgabe gedopt wurde, sondern subjektiv dann weiter gedopt wurde nach eigenem Ermessen.
Richtig. Also eine sehr wichtige Erkenntnis neben diesen Darstellungsweisen in den Aussagen ist die Funktionsweise des Doping-Systems. Da muss man sagen, viele Sportlerinnen und Sportler erfuhren überhaupt erst während der Prozesse, was mit ihnen passierte. Denn es gab eine Tendenz, die wir sehr genau herausarbeiten konnten, die diesem Doping-System innewohnte. Und das ist die Tendenz zur ständigen Radikalisierung. Das heißt, die Funktionäre und Trainer und Ärzte haben sich selber nicht an die eigenen Regeln gehalten. Das waren in diesem Fall ja die sogenannten Anwendungskonzeptionen. Es wurde immer wieder über diesen Rahmen hinaus gedopt. Und das war für den einzelnen Sportler überhaupt nicht übersehbar. Manchmal gab es auch politische Anlässe, beispielsweise der Boykott 1984 von Los Angeles. Da konnte die DDR ja nicht antreten auf Geheiß der Sowjetunion. Und da hat wörtlich Manfred Ewald, der Chef des Deutschen Turn- und Sportbundes, wörtlich grünes Licht für eine erweiterte Dopinganwendung gegeben, auch bei sogenannten Anschlusskadern, um eben das Letzte herauszuholen, um eben bei anderen Wettkämpfen jetzt möglichst zu glänzen. Und mit den Anschlusskadern sind wir eigentlich beim nächsten Kernthema, was uns sehr bewegt hat. Und das ist nämlich, dass sich die Dopinganwendung eben immer stärker auch auf jüngere Sportler ausdehnte. Und da kann man anhand der Gerichtsunterlagen sehr, sehr schön nachvollziehen, wie ja das System versuchte, so scheinlegale Kontexte zu konstruieren, um vor sich selber eine Begründung zu haben, hier anders zu agieren. Also beispielsweise gab es intern die Regelung, dass man nicht unter 16 Jahren gehen wollte eigentlich beim Doping. Und um das dann aber doch tun zu können, und das bestätigen eben mehrere Ärzte und Funktionäre, hat man die Gummiformel der biologischen Reife eingeführt als Terminus. Man sagte dann eben, naja, die Person ist vielleicht erst 13 oder 14, aber sie ist ja schon biologisch reif und insofern kann sie in das Programm einbezogen werden.
Ist das auch der Grund dafür, dass Sie sagen, das Doping in der DDR ist nicht nur Sportgeschichte, sondern eben auch Teil einer Gesellschaftsgeschichte in der Diktatur?
Richtig. Das ist der Punkt, an dem wir eben angelangen müssen, dass wir das nicht als eine reine technische Sportgeschichte schreiben, die aus Anwendungskonzeptionen und Trainingslagern besteht, sondern das war ja Teil der Gesellschaft. Und ein anderer Bereich, der sehr, sehr wichtig ist aus unserer Sicht, sind die Kinder- und Jugendsportschulen. Denn da waren gerade die minderjährigen Sportler ja unter der Aufsicht von Pädagogen, auch von Trainern und Trainerinnen. Und hier können wir eben wirklich nachweisen, wie sich dieses Doping-System eben bis in diese Schulen hineingefressen hat. Auch da gibt es erschütternde Beispiele. Ein Trainerehepaar beispielsweise, der Mann arbeitete in einem Sportclub und die Frau als Trainerin an der KJS. Und er hat ihr dann die Pillen zur Verfügung gestellt, die Dopingmittel, und sie hat die den Kindern verabreicht mit der Begründung, die würden den Trennungsschmerz lindern, den die Kinder von zu Hause hatten. In den Kollegien wurde natürlich auch bemerkt, was mit einigen Kindern vor sich ging. Und nicht alle waren ja schuldhaft darin verstrickt. Und da kann man eben auch nachweisen, in einem Fall etwa, als eine stellvertretende Direktorin sich wehrt und zum Sportclub geht und um Aufklärung bittet, beziehungsweise darum, dass das nicht so weitergeht, wird sie schlussendlich entlassen. Und insofern ist es auch noch wichtig, mit einer anderen Legende aufzuräumen, dass nämlich es allen freigestanden hätte, die Dopingpraxis aufzunehmen oder abzubrechen, wann immer sie es wollten. Wir haben in vielen Aussagen Drohungen gefunden. Drohungen gegenüber den Eltern, die das vielleicht verlangten, dass das Kind aufhört. Aber auch Drohungen gegenüber den Sportlerinnen selbst. Die Drohungen, dass man nicht Abitur machen darf, wenn man aus dem medizinischen Programm ausscheiden will. Also Konsequenzen für den weiteren Lebensweg. Mhm. Und das war natürlich absolut gravierend.
Ja, Sie haben ja mit dieser Studie den Blick bewusst auf den gesamten Bereich der Verantwortungsträger gesetzt, wie Sie ja jetzt auch ausgeführt haben. Welche Relevanz haben denn nun Ihre Erkenntnisse dieser Studie im Folgenden für die Entschädigungsfrage der Opfer?
Hinsichtlich der Entschädigung ist ja eine ganz, ganz zentrale Frage, Opfer von Willkür gewesen sind. Und für mein Verständnis kann die Studie das doch sehr, sehr dicht untermauern, dass es diese Willkürpraxis gegeben hat. Es gab keine schützende Altersuntergrenze, das habe ich ja auch erläutert. Und man konnte sich eben auch überhaupt nicht sicher sein, dass man überhaupt von der Dopinganwendung erfuhr. Und da bin ich auch sehr froh, dass es die Prozessakten gibt, denn Hinweise darauf hatte es vorher schon in Stasi-Akten gegeben. Aber das Schöne an den Prozessakten ist jetzt eben, dass die Verantwortlichen selber einräumen, dass sie sich nicht dafür interessiert haben, ob den Sportlerinnen überhaupt gesagt wurde, was sie bekommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das ein Aspekt ist, der offiziell immer abgestritten wird.
Gerade erst hat ja das Bundesverwaltungsgericht Leipzig entschieden, dass Sportler aus der Ex-DDR, die Opfer des Staatsdopings wurden, keinen Anspruch auf Entschädigung wegen politischer Verfolgung haben. Eine solche liege ebenso wenig vor wie ein, Zitat, Willkürakt im Einzelfall. Ergeben sich aus Ihren Studienergebnissen jetzt möglicherweise neue Lösungsansätze?
Ich denke, das hohe Maß an Willkür, was im System vorherrschte, haben wir mit der Studie nochmal sehr scharf konturiert. Und das, was jetzt kommen muss, nachdem juristische Ansätze ja gescheitert sind, ist ein politischer Ansatz, der von der SED-Opferbeauftragten Evelyn Zupke vorangetrieben wird, um eine politische Entscheidung herbeizuführen, hier zu Entschädigungsregelungen zu gelangen. Und ja, da kann man nur hoffen, dass es hier noch eine Lösung geben wird.
Die Studienergebnisse und das Buch von Jutta Braun und René Wiese, Sportgeschichte vor Gericht, ein Gutachten zu Dopingpraxis und SED-Unrecht, erscheint am 16. Mai 2024. Mehr dazu gibt es auch auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/sport. Wir haben dazu diverse Beiträge auch in unserem Berliner Nachspiel gesendet. Kommenden Freitag, am 17. Mai, entscheidet der FIFA-Kongress darüber, wer die Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2027 austragen wird. Von ursprünglich 4 Bewerbungen sind nur noch 2 übrig geblieben. Nachdem Südafrika sowie das Duo USA und Mexiko zurückgezogen haben, konkurrieren nur noch Brasilien und die gemeinsame Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden miteinander. Allerdings hat der FIFA-Evaluierungsbericht letzte Woche der brasilianischen Bewerbung bessere Noten gegeben. Ist das schon ein deutlicher Fingerzeig? Wie groß ist die Chance noch, dass die WM nach Europa kommt? Dem ist Jessica Sturmberg nachgegangen.
Bei den großen Höhepunkten wie dem Pokalfinale diese Woche sind die Stadien voll und es herrscht Fußballfestatmosphäre. Auch bei den Länderspielen der Nationalelf sind die Stadien voll. Die Vermarktung läuft. Mit Google Pixel wurde ein Premium-Sponsor sowohl für die Nationalmannschaft als auch die Bundesliga gewonnen. Die Bewerbung mit den Niederlanden und Belgien betont das Thema Nachhaltigkeit und ist im Gegensatz zur brasilianischen Bewerbung gedacht als eine WM der kurzen Wege. Die Idee soll sein, Frauenfußball auf ein neues Level zu heben, ausgedrückt in dem Slogan BNG, Breaking New Ground, in Anspielung auf die englischen Anfangsbuchstaben der 3 Länder. Can you feel it too? Eigentlich alles gute Argumente für den DFB, um als Mitgastgeber nach 2011 wieder eine WM der Fußballerinnen auszutragen. Der Verband hätte Grund, sich über diese Entwicklung zu freuen, wenn nicht diese Woche das Ergebnis der Evaluierung der FIFA herausgekommen wäre. Mitkonkurrent Brasilien hat insgesamt 4 von 5 möglichen Punkten erhalten, die Bewerbung von Deutschland, Belgien und den Niederlanden nur 3,7 Punkte. Der Unterschied ist zwar nicht groß, kann aber auf dem FIFA-Kongress kommenden Freitag in Bangkok entscheidend sein, insbesondere für noch unentschlossene Fußballverbände. Dabei sah DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei den Inspektionsbesuchen der FIFA die BNG-Bewerbung auf einem guten Weg.
Ich habe den Eindruck, dass wir da uns sehr gut präsentiert haben, sehr professionell präsentiert haben, wie überhaupt die ganze Bewerbung, glaube ich, sehr anspruchsvoll ist. Und insofern in der Tat glaube ich, dass wir eine realistische Chance haben,
sagte Neuendorf noch bevor die Bewertung herauskam. Und ein weiteres Argument sieht er auf der eigenen Seite, wie gut die Verbände durch die gemeinsame Bewerbung zusammengerückt seien.
Das hat uns sehr, sehr eng zusammengeschweißt über die letzten, also seit ich eigentlich im Amt bin, die letzten 2, 3 Jahre. Und die Beziehungen, also die Präsidentin der Belgier, das ist ja auch passend, also für eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft ist das sehr hilfreich.
Auch Vizepräsidentin Sabine Mamitsch, zuständig für den Frauenfußball, äußerte sich im Deutschlandfunk Sportgespräch Ende März optimistisch.
Also gut, mit 100 Stimmen rechnet Deutschland schon jetzt, also so von den Gesprächen. Also die Chance ist 50-50 und es wird wirklich alles dran gesetzt, jede Chance, die sich ergibt, tatsächlich die WM 2027 nach Deutschland, Belgien, Niederlande zu holen.
Die Situation jetzt vor der Abstimmung in Bangkok dürfte mit dem Evaluierungsergebnis schwieriger geworden sein. Der DFB zeigt sich dennoch weiter zuversichtlich, zusammen mit dem niederländischen und belgischen Verband die Mehrheit der Stimmen auf sich zu ziehen. Alle drei Verbände würden die letzten Tage intensiv nutzen, um noch Gespräche zu führen und die Mitglieder von ihrer Bewerbung zu überzeugen. Schließlich habe es auch schon zuvor Entscheidungen gegeben, bei denen der Kandidat mit der schlechteren Bewertung am Ende trotzdem das Rennen gemacht hätte, heißt es vom DFB. Bei einem Aspekt der Evaluierung dürfte es allerdings besonders schwierig sein, die FIFA-Mitglieder zu überzeugen. Zum Thema Recht und Compliance heißt es im Bericht:
Es wurden eine Reihe rechtlicher Risiken identifiziert aufgrund wesentlicher Abweichungen von den Anforderungen der FIFA und dem, was die Regierungsbehörden an staatlichen Unterstützungsdokumenten eingereicht haben.
Die FIFA sieht darin die Gefahr,
mit erheblichen operativen und finanziellen Problemen konfrontiert zu werden.
Es gehe hierbei um Steuer- oder Visafreiheiten, die nur die Regierungen, nicht aber die Verbände gewährleisten können, betont der DFB. Das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium teilte der Sportschau in einer ersten Reaktion mit, dass eine genaue Zuordnung der Kritikpunkte in Abstimmung mit dem DFB und den Partnern in Belgien und den Niederlanden erfolgen werde. Denkbar, dass die drei europäischen Länder gerade die Reaktion auf ihre lautstarke Kritik an der Männer-WM-Entscheidung in Katar zu spüren bekommen. Dass es um die Austragung der Frauenfußball-Weltmeisterschaft momentan überhaupt eine solche Konkurrenz gibt, hängt mit einer vergleichbaren Entwicklung in den Bewerberländern zusammen. Der Frauenfußball hat in den vergangenen Jahren in vielen Ländern stark an Bedeutung gewonnen, die Sichtbarkeit ist größer geworden. Allerdings ist gerade auch ein Punkt erreicht, an dem neue Impulse für die drei Verbände in Europa hilfreich wären, damit das Erreichte nicht wieder zurückgeht, sondern vielmehr auf eine noch höhere Dimension kommt. Sponsoren ließen sich leichter überzeugen, in Frauenfußball zu investieren, Vermarktungsrechte noch teurer verkaufen, wenn das bedeutendste Turnier in die Euregio vergeben würde. Bonds-Coach Andries Jonker weist darauf hin, was sich in den Niederlanden nach der Austragung der Europameisterschaft 2017 entwickelt hat.
Und das war ein Riesenimpuls für den niederländischen Fußball für die Frauen. Es ist sehr wichtig für die drei beteiligten Länder, dass wir das hinbekommen, um nochmal eine weitere Entwicklung des Frauenfußballs hinzukriegen.
Während Europa mit Breaking New Ground wirbt, setzt Konkurrent Brasilien auf den Spruch A natural choice, eine natürliche Wahl, wirbt vor allem mit dem Maracanã als legendäres Stadion. Ein gewichtiges Argument hat die südamerikanische Bewerbung allerdings auf ihrer Seite. Bisher gab es noch nie eine Frauen-WM auf diesem Kontinent. Der Präsident des brasilianischen Fußballverbands CBF und zugleich Leiter der Kandidatur Ednaldo Rodrigues gibt sich nach der Evaluierung auch schon sehr siegesgewiss. Er sei mit dem Ergebnis des FIFA-Berichts sehr zufrieden. Und was macht der DFB, wenn es nicht klappt? Nochmal ein Versuch 2031? Da will sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf noch nicht festlegen.
Wir haben uns noch gar keine Gedanken gemacht, was überhaupt passiert, wenn es nicht erfolgreich sein sollte. Sicherlich werden wir uns zusammensetzen danach, aber der Fokus liegt jetzt erstmal auf dem 17. Mai und dass wir das vielleicht für uns entscheiden.
In unserem Sportgespräch ist heute Nacht Madeleine Orr zu Gast. Die Associate-Professorin aus Toronto forscht dazu, wie Sportorganisationen ein produktiver Akteur im Kampf gegen den Klimawandel sein können.
Yeah, so there's kind of two big ways that tend to come up, right? The first one is we need to educate.
Da gibt es zwei große verschiedene Wege. Der erste ist, wir müssen die Menschen aufklären. Wenn wir Menschen aufklären und mit unseren Fans zusammenarbeiten, dann können wir die Meinung innerhalb unserer Fans verändern. Die Herausforderung aus meiner Sicht ist, dass dafür auch die Länder und Medien mit dabei sein müssten, weil viele, viele Fans nur am TV mit dabei sind und nicht zu den Spielen an sich kommen. Außerdem arbeitet der Sport sehr eng mit einer riesigen Lieferkette zusammen, die sich über so ziemlich jeden Sektor mit den größten Klimasündern erstreckt. Sie sponsern Sport, sie sind physisch anwesend bei Sportevents, sie sind verantwortlich dafür, wie Sport stattfindet, wie wir uns von A nach B bewegen. Deswegen denke ich, dass der Sport hier eine große Möglichkeit hat, sich für Veränderungen innerhalb seiner Lieferkette einzusetzen und wirklich zu fordern, wenn du mit dem Sport zusammenarbeiten möchtest, dann bist du bei den nachhaltigen Veränderungen an Bord. Dann bist du Teil der Lösung, nicht Teil des Problems.
Das Sportgespräch komplett mit Madeleine Ohr heute Nacht ab 23.30 Uhr hier im Programm oder schon jetzt in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App leicht zu finden mit dem Suchwort Sportgespräch. Mir bleibt noch Danke zu sagen. Ich bin Astrid Rawohl, dass Sie zugehört haben. Und zwischen Bochum und Bayer Leverkusen steht's 0-0. Bochum allerdings inzwischen mit einem Mann weniger auf dem Feld nach der roten Karte für Felix Passlack.